traurigste Beginn zu einer von einer Folge, die wir jemals hatten.
Ja, was soll ich sagen? Mir ist gerade ein Glas Wasser umgefallen.
Scheiße.
Direkt bevor wir anfangen wollten.
Kacke. Ja, und als ich nach Hause kam, war ich nicht da und Tim war ganz schockiert und hat mich angerufen. Und als ich dann nach Hause kam, saß er am Rechner und sah aus, als hätte er was ausgefressen. Und dann hat er nicht zugegeben, dass er was ausgefressen hat.
Ach so.
Und jetzt ist er irgendwie am Rande eines Nervenzusammenbruchs und ich weiß nicht genau warum.
Weißt du, was das Schlimme ist? Es ist wirklich überhaupt nichts passiert. Aber Hannah besteht, seit sie mich vorhin gesehen hat, darauf, dass irgendwas los sein muss.
Ja, und dann hast du das Wasserglas umgeworfen und bist völlig am Rande
völlig apathisch
deiner Verzweiflung gewesen.
Oh Mann, ey. Naja,
nee, ich
vielleicht.
Bin in die Küche gerannt und hab einen Lappen geholt.
Ach so.
Und der Fluch.
Nee, ich hab nicht mehr.
Doch, du hast geflucht.
Gott, verdammt nochmal, oder?
Verdammt ich.
Hallo ja, und herzlich hallo. Willkommen. Was so, so gut. So, 138. Folge.
38.
Ja. Und hier bringe ich noch was bei. Ja, naja.
Wir sind, wie ihr hört, immer noch mit Kater im Hintergrund und frisch aus dem Urlaub zurück.
Die beiden sind frisch aus dem Urlaub.
Wir haben Jetlag.
Wir sind tiefenentspannt und gejetlaggt natürlich, weil wir so ein krasses Jet-Set-Leben haben.
Ja. Für unser schlechtes Gewissen.
Also es war, aber jetzt mal, das war schon, also ich war ja nur virtuell dabei, aber es war ja, es muss ja so schön gewesen sein. Also.
Ja, war nicht schlecht.
Wow.
Es war schon ziemlich schön.
Wow, das war richtig geil. Das, also,
und ich bin Profi-Fotograf geworden in der Zeit.
Auf jeden Fall, ey, wirklich krass.
Ja,
wirklich.
Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone, ne?
Das ist wirklich, also, kann
du kannst natürlich auch ein anderes Handy haben und so, genau. Das, und
die
Samsung
Kamera
zum Beispiel,
ist halt, ja, aber die, das war wirklich, also, wow, ja, sprachlos.
Ja, nachher stellt sich raus, ich habe das alles per AI erstellen lassen.
ihr wart da gar nicht im Urlaub, sondern ihr habt einfach nur so getan. Ja, nee, ich glaube, ihr wart
als Kunstprojekt.
Ja, ich sehe auch tatsächlich so aus, als wäre ich nie im Urlaub gewesen. Aber Tim und Chris haben den Tan mitgebracht. Insofern.
Ja, Hannah ist, glaube ich, am Flughafen gefragt worden, ob sie denn, oder ob sie
kommst
denn überhaupt
du an oder
war,
fliegst
ne?
du
irgendwie
weg?
Sowas,
oder?
Ja,
in Houston hat so ein Typ in der Schlange vor mir irgendwie gesagt, so, wo wart ihr denn? Und dann habe ich gesagt, wo wir waren. Und dann meinte er so, wie lange denn? Eine Woche? Sag ich, nee, zwei. Und sagte, hä, und wo ist dein Tan? Und ich war so und dachte mir so, hallo, brauner wird's nicht.
Das stimmt, es wird nur röter.
Ich habe aber fast keinen Sonnenbrand gehabt. Ich hatte am wenigsten Sonnenbrand von euch allen.
Wahrscheinlich, weil du dich am bravsten eingecremt hast.
So eigentlich waren alle brav.
Okay.
Das stimmt.
Im Eincremen, tatsächlich.
Aber genug von unserem Urlaub. lass uns mal mit der Folge beginnen.
Ja.
Also, guck mal, ne? Es gab einen Typen, der wurde 1858 geboren und ist 1926 gestorben. Und der hat was gemacht, auf eine Art und Weise, wie ich es einfach ziemlich albern finde. Und zwar, es geht um Bobby Leach. Bobby Leach hat ein Restaurant betrieben und in diesem Restaurant hat er seinen KundInnen gegenüber immer behauptet, alles, was Annie Edson Taylor könnte, könnte er besser.
Sehr gut. Ihr erinnert euch doch noch an Annie Edson Taylor, oder?
Das glaube ich aber nicht, dass der das kann. Weiß ich nicht.
So, Annie Edson Taylor war ja diejenige, die 1901 als erste Person in einem Fass die Niagara-Fälle heruntergefahren ist.
Ja.
Und ich glaube, Teil unserer ersten Folge.
Der allerersten Folge unseres Podcasts, ja.
Das genau. Erste Mal, ja.
Bobby Leach also so, ja, ich kann alles besser als Annie Edson Taylor. Ich weiß nicht, warum er sich von ihr so gethreatened gefühlt hat. Aber er war jedenfalls ein Performer mit Barnum und Bailey Circus und war ein Stunt-Typ.
Okay.
Das heißt, er hat also zur selben Zeit gelebt wie sie und hat das Gefühl gehabt, die ist gerade ein bisschen bekannter und besser dran als er. Ja.
Aha.
Tja, und dann hat er entschieden, dass er 1911 in einem Metallfass die Niagara-Fälle herunterfährt.
Das klingt total sinnvoll.
Ja.
Ja,
mega sicher.
Hat er auch gemacht. Er musste sich danach erstmal 6 Monate im Krankenhaus erholen von seinen Verletzungen, weil er durch den Fall in diesem Metallfass sich unter anderem beide Kniescheiben gebrochen hat und auch den Kiefer. Also,
aber Kniescheiben ist ja dann irgendwie dann doch noch okay dafür, dass er
ja, ich habe auch gedacht, ne?
Mehrere Runden, also ich weiß nicht, wie viele
Wobei
Meter
Kiefer ist schon scheiße. Überleg mal.
Ja, aber Kiefer. Auch Kniescheiben, okay, aber ich hätte jetzt so Oberschenkel wäre krass oder so, oder irgendwie Rücken.
Ja, okay,
aber, okay, aber trotzdem, aber dann hat er es ja überlebt, das ist ja immerhin. Ne?
Ja, hat es überlebt, er hat auch noch ganz andere Sachen überlebt und zwar hat er nämlich einem Stuntman, einem anderen Stuntman zugeguckt, der gestorben ist bei dem Versuch, aus 45 Metern in einen Pool zu springen, der nur 1,5 Meter tief ist. Und er dachte, ah, der stirbt dabei, ich kann das. Hat er gemacht, hat er auch geschafft. Also, echt ein bisschen, also ich glaube, es war ein richtiger Duschbag, der Typ.
Ja.
Ja, jedenfalls hat er dann, anders als Annie Edson Taylor, die hat es ja ein bisschen schwierig mit ihrer
Karriere
ja. Genau. Die Probleme hatte er dann nach seinem Ride die Niagara Falls runter überhaupt nicht. Und ist dann irgendwie als erfolgreicher Stuntman, keine Ahnung, durch die Gegend getourt und hat irgendwie, weiß ich nicht.
Hat noch andere Sachen gemacht, oder?
Ja, und hat irgendwie darüber berichtet und so weiter. Und 1926 war er dann bei einer Publicity-Tour in Neuseeland und jetzt ist eigentlich das Wildeste an seinem ganzen Leben. Er ist dann nämlich auf einer Orangenschale ausgerutscht.
Das ist gestorben, erstmal,
ja, genau, daran ist er dann gestorben. Tatsächlich aber nicht so immediate, also nicht so ausgerutscht.
Wahrscheinlich Verletzung und dann
Infektion. Genau, Verletzung am Bein, Infektion und dann ist er tatsächlich an der, haben sie das Bein noch amputiert wegen der Infektion, aber tatsächlich ist er dann zwei Monate später an der Komplikation durch diese Amputation verstorben. Und ja, also es ist ein bisschen wild, aber ich finde es auch, also ich finde, er klingt ziemlich unsympathisch. Oder ich sag mal so, ich wäre, glaube ich, nicht so gerne mit ihm befreundet gewesen. Aber das war jedenfalls der erste Mann, der die Niagara-Fälle in einem Fass runtergefahren ist. Und das höchstwahrscheinlich nur deshalb, weil er besser sein wollte als Annie Edson Taylor.
Ja. Und war dann so doof und ist dann auf eine Orangenschale ausgerutscht und ist dann deswegen.
Na gut, da kannst du nichts machen.
Wow.
Das ist aber, das ist krass. Es gibt super viele berühmte Leute, die jeden Scheiß gemacht haben und nachher an so Kleinigkeiten gestorben sind. Da gibt es super, super viele Storys, weil halt damals vor allem Blutvergiftung einfach noch das Ding war. Schlechthin, ne?
Ja, na also, klar. Ja, man hatte irgendwie Antibiotika, war noch nicht so richtig wie da und so. Und da warst du dann schnell weg. So.
Doch, ich glaube schon. Aber ich weiß es nicht. Aber genau. Blutvergiftung ist ja auch heute immer noch
ist gefährlich,
extrem
ne?
gefährlich.
Ja.
Also.
Kriegst du einen Schock.
Ei. Gut, das ist also eine weitere Person, die in unserer Liste der Persönlichkeiten ja dort aufgenommen wird.
Wie hieß der jetzt nochmal?
Bobby Leach.
Bobby Leach, okay.
Also
Bobby
so Leach. Wie der Blutegel.
Ja. L-E-A-C-H.
Ah, doch nicht, weil der Leach ist, glaube ich, mit zwei E's.
Ja, genau.
Okay,
Bobby Leach. Okay, krasser Typ.
Aber eigentlich nicht schlecht, dass du nach Neuseeland gekommen bist. Weil bei mir im Thema hat Neuseeland spielt auch eine Rolle. Soll ich dann vielleicht einfach gleich was erzählen?
Warst du eigentlich schon mal in Neuseeland?
Nein, ich war noch nicht in Neuseeland.
Aber in Australien?
Ja, Australien spielt auch eine Rolle.
Krass.
Du warst schon mal in Australien, Tim? Ich weiß gar nicht. Du.
Ja, aber erstmal ganz kurz. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher. Habe ich im Podcast schon mal erzählt, warum Süßigkeiten mit Bananengeschmack oftmals überhaupt nicht nach Bananen schmecken?
Nein, das hast du überall anders erzählt.
Genau,
ich kenne aber die Story, ich weiß es auch warum. Aber
genau, darum soll es auch nur so ein bisschen am Anfang gehen, um es, ja, um so einzuleiten.
Ich habe es auch schon allen erzählt.
Also nur zur Sicherheit, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, weil es halt für die Nachricht wichtig ist, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar, es gibt einen ganzen Haufen Bananensorten auf der Welt und über die genaue Zahl lässt sich streiten, aber in der Gendatenbank der Katholischen Universität Löwen steht 1500 Sorten. Ich weiß jetzt nicht genau, warum die Katholische Universität in den Niederlanden diese Information hat, aber sie hat sie. Und bis 1950 war die Sorte, die fast überall angebaut wurde, die Banane mit dem Namen Gros Michel. Und wie von vielen hat man damals versucht, den Geschmack der Gros Michel chemisch nachzubasteln, was vor allem mit Essig-Säure-Isopentylester gemacht wurde. Das ist ein langer Name, aber das kommt in vielen Früchten vor, zum Beispiel auch in der Birne oder in Äpfeln. Und in Europa wurde das bereits genutzt, um Süßigkeiten zu machen, die nach Birne schmecken sollen. Das heißt, lustigerweise denken manche Leute auch, zum Beispiel in Großbritannien, dass der künstliche Bananengeschmack eher an Birne erinnert. Okay. In Amerika war das nur nicht so verbreitet, deswegen hat sich das da durchgesetzt als der Hauptgeschmack zur Banane. Und Es kommt übrigens auch im Stechapparat der Honigbiene vor, um andere Bienen anzulocken, um sie auch stechen zu lassen, was ich ganz interessant fand. Also da taucht das auch quasi natürlich auf. Okay. Aber es war tatsächlich war die Banane, also die Gros Michel, die erste Frucht, in der man nachgewiesen hat, dass dieser Stoff auch tatsächlich in diesem Obst vorkommt. Mhm. Ne? Jedenfalls tauchte damals in Panama ein Pilz auf, der sogenannte Fusarium oxysporum, und befiel die Gros Michel mit einer Krankheit, die nennt man, weil sie halt dort zum ersten Mal flächenmäßig groß aufgetreten ist, die Panama-Krankheit. Mhm. Und die sorgte dafür, also, oder die sorgt auch immer noch dafür, dass die Nährstoffe und Wasser nicht mehr durch die Wurzeln kommen, sodass die Pflanze verwelkt. Und da die Bananen der meisten Sorten Klone voneinander sind, also die werden über Ableger erzeugt, haben die also keine Varianz in ihren Genen und sind dann eben auch alle gleichmäßig betroffen, also diese eine Sorte, wenn sie von einem Pilz quasi angefallen werden. Und da dieser Pilz im Boden lebt, kann man halt auf einem Feld, auf dem der Pilz einmal war, nie wieder Bananen kultivieren, die anfällig gegen diesen Pilz sind, weil der Pilz halt im Boden bleibt. Und bei der Gros Michel hat der Pilz halt quasi dafür gesorgt, dass in kürzester Zeit alle großen Anbaugebiete zwischen 1950 und 1970 komplett umgestellt haben auf eine andere Sorte, nämlich die Cavendish. Die hat deutlich weniger Essigsäure, Isopentylester, so, und hat die Gros Michel, als die Gros Michel, und hat die halt abgelöst. Und daher schmeckt halt Kunstbananengeschmack eben nicht nach der Banane, die wir heute kennen und die heutzutage über 50% kommerziell angebaut wird, sondern halt wie die Banane, die früher angebaut wurde.
Und was, weißt du, was die anderen etwa 50% sind, die nicht Cavendish sind?
Unterschiedlich.
Okay. Ja. Aber nicht mehr Gros Michel.
Nee, Gros Michel.
Gar nicht mehr.
Die Gros Michel gibt es schon noch.
Okay.
Die wird aber nur noch sehr, sehr teuer und an ganz bestimmten Orten verkauft und angeboten. Du kannst die schon noch kriegen. Es gibt ja auch rote Bananen und
Ja, aber das sind die Kochbananen meistens.
Genau, und es gibt auch Bananen, die nach Vanille schmecken sollen und alles Mögliche. Also das war auf jeden Fall der Grund, warum damals, also warum das mit diesem Geschmack so ist. Aber auch wenn die Cavendish damals, die hatte auch einige Vorteile. Also zum Beispiel eben die Resistenz gegen die Panama-Krankheit, das war das Wichtigste. Aber halt auch die Stauden waren niedriger und man konnte die dementsprechend halt viel schneller und viel leichter ernten und war weniger Gefahr gegen Stürme und so. Allerdings hat die auch Nachteile, wie zum Beispiel eine dünnere Schale. Also die Cavendish hat eine deutlich dünnere Schale, sodass sie anfälliger für dunkle Flecken ist. Deswegen bekommen die halt auch schneller braune Flecken. Und man kann die auch nur super vorsichtig ernten. Wenn man sich das mal anguckt, kannst du diese Dokus angucken. Da werden Bananen, die werden einfach alle so ständig in so Luftpolsterfolie und so gehalten, damit die keine Druckstellen kriegen und so. Egal. Und nur weil halt die Cavendish mal resistent gegen den Pilz war, heißt das natürlich nicht, dass der Pilz sich nicht weiterentwickeln kann und irgendwann das Gleiche mit der Cavendish passiert, weil es ist halt wie die Gros Michel immer noch eine Klonbanane sozusagen, und da kann einfach das Gleiche passieren. Und es gibt bereits eine neue Variante der Panama-Krankheit, die nennt sich TR4, und die ist auch anfällig, also da ist auch die heutig bekannte Cavendish dagegen anfällig. Also die Frage ist nicht, ob es passiert, sondern wann es passiert. So, das ist so die aktuelle Krise der Bananenindustrie. Und genau daher wird halt schon seit vielen, vielen Jahren an anderen Bananen geforscht. Es gibt zum Beispiel schon Bananen, die anscheinend in Kuba angepflanzt werden, die gegen noch einen anderen Pilz resistent sein sollen. Der nennt sich Black Sigatoka. Das ist auch eine sehr bekannte Krankheit, gegen die auch die Cavendish geimpft wird sozusagen. Also die wird einmal wöchentlich, glaube ich, werden die besprüht mit Chemikalien, damit dieser Pilz stirbt. Also das hat man halbwegs im Griff, aber da muss man aktiv was dagegen tun. Und es gibt halt anscheinend eine Banane in Kuba, die dagegen resistent ist und auch gegen die Panama-Krankheit, aber wohl eher nach Apfel schmeckt als nach Banane. Und auf den Philippinen wurde letztes Jahr eine Banane vorgestellt, bei denen man mit CRISPR das Gen ruhig gestellt hat, dass die Produktion von Polyphenomaloxidase steuert, also was quasi dafür sorgt, dass die Banane braun wird. Also man hat quasi mit CRISPR ausgestellt, dass die Banane braun wird.
Das wäre richtig geil. Ja.
Ja.
Ja, aber ich meine, nur weil sie nicht braun wird, heißt ja nicht, dass sie nicht schlecht wird.
Ja. Ja, aber diese braunen die sind schon irgendwie komisch. Die schmecken.
Ja, also da ging es schon, also diese Oxidase, die sorgt halt dafür, dass die Banane matschig und schlecht wird und verwest halt mit der Zeit. Also bestimmt auch andere Prozesse, aber das ist ein großer ja,
das muss ich mir nochmal im Detail angucken.
Das kannst du mal machen. Da habe ich nämlich jetzt nicht so arg reingelesen, weil ich eigentlich wegen einer anderen Nachricht dahin gekommen bin, habe das aber auf dem Weg dahin entdeckt.
Wann geht's nach Neuseeland?
Wir kommen gleich nach Neuseeland.
Das klingt so, als ob Neuseeland, weil das eine Insel ist, irgendwie, die haben so ein extra Reservat für Bananen oder so, damit da irgendwie die...
Ja, so ein bisschen stimmt das.
Ja.
Vor wenigen Tagen gab es nämlich eine ganz neue Nachricht aus der Welt der Bananen, denn die Behörde für Lebensmittelstandards in Australien und Neuseeland, und jetzt haben wir Neuseeland nämlich drin, hat zum allerersten Mal eine gentechnisch veränderte Banane zur Kultivierung, Kommerzialisierung und damit also auch zum allerersten Mal frei zum menschlichen Verzehr zugelassen. Das gab es noch nie. Also es gab noch nie...
Ja, ich wollte gerade sagen, diese ganzen genetisch veränderten Sachen sind doch immer irgendwie auch ein Ding. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass Genmais ja irgendwie so voll das Drama ist.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht genau, warum.
Ich auch nicht.
Ja, weil man... Also das, was man immer sagt, ist, man kennt die Folgen nicht. Man weiß nicht, ob man, wenn man Genmais
konsumiert
nutzt,
quasi.
Ja, nicht nur, auch für die gesamte Agrikultur zum Beispiel. Es gab ja den Fall über dieses Monsanto-Saatgut, was dann quasi, also da kamen ganz viele Sachen rein, aber ein bekannter Fall waren so Monsanto-Saatgut-Sachen, dass wenn die sich, die waren halt so lizenziert, dass sobald quasi die irgendwo sind, musst du Lizenzgebühren an Monsanto bezahlen und die waren halt stärker und haben sich besser verbreitet und sind dann halt auf die Felder von anderen Leuten und so. Da gibt's ganz, ganz weirde Stories. Es gibt noch andere Kritik, zum Beispiel, dass man halt nicht weiß, also dass man das nicht gut genug testet, was das im menschlichen Körper anstellen könnte oder was das in der Natur generell anstellt. Und ich möchte gar nicht in diese Kritik rein, weil das ist ein super großes Thema, wo auch viele Schwurbler drin landen.
Genau, also weil das ist auch irgendwie voll in so einer ESO-Bubble gelandet. Ja. Und da weiß ich halt, deswegen, ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Aber, okay, also Genbanane.
Genau, das ist eine Genbanane, die ist gentechnisch verändert und zwar auf eine relativ vorsichtige Art und Weise. Also das übrigens auf den Philippinen, das gilt nicht als gentechnisch verändert, weil man ja nicht ein anderes Gen mit ins Spiel gebracht hat, sondern einfach nur das Gen verändert hat. Damit fällt das nicht, auf jeden Fall in den Philippinen, unter die Bezeichnung genmodifiziertes Obst. Oder
was ich wild finde, weil ich denke mir, wenn was an Genen modifiziert wird, dann ja durch CRISPR.
Ja, CRISPR gibt es ja noch nicht so lange. Aber man macht das, ja, man hat das früher ja ganz anders gemacht. Normalerweise führst du halt Fremd-DNA in irgendwas ein. Und genau das hat man hier auch gemacht. Und zwar in dieser Banane, die nennt sich QVAC4. Ich schätze mal.
Ja, toller Name.
Oh nee, bei der QCAV heißt die, glaube ich. Und das CAV müsste eigentlich für Cavendish stehen. Vielleicht habe ich mich auch verschrieben. Aber das ist das Ergebnis von über 20 Jahren Forschung an der Queensland University of Technology. Und was die Forschenden dort halt gemacht haben, ist, die haben ein Gen, was die Banane resistent gegen die aktuelle Form der Panama-Krankheit, also halt macht. Das haben sie aktiviert. Das gab es schon oder gibt es schon in der klassischen Form der Cavendish, ist aber schlafend, also dormant, sagt man, ne? Also inaktiv. Okay. Und die haben dann das identische Gen quasi aus der wilden südasiatischen Banane genommen. Und da ist es nämlich aktiv, quasi, wenn es natürlich vorkommt. Und haben das der Cavendish hinzugefügt.
Mhm.
Ja, also es ist Fremd-DNA, aber eines Genes, das es auch schon so gibt, nur aktiv.
Es ist quasi kein künstlich manipuliertes Gen, sondern
nicht zurechtgeschnitten, sondern
aber irgendwie finde ich das so kompliziert. Ich denke mir halt, züchtet doch einfach die Bananen, die halt eh schon resistent sind dagegen. Wie zum Beispiel diese wilde Banane.
Ja, das hat viele, also der Vorteil der Cavendish ist halt wahnsinnig hoher Ertrag.
Ja.
Das die Leute kennen es und essen es.
Hatten wir beim Rosenkohl ja auch. Das dauert ja ewig, bis du die richtige Kombination aus Geschmack, Ertrag und und allgemein irgendwie Durability hast. Also, dass sie quasi bei gewissen Konditionen so richtig wachsen und so. Ich glaube, dass das vielleicht sogar echt noch der schnellere Weg gewesen vielleicht.
Und das Ding ist ja auch, also wie die Cavendish. Also, die Cavendish ist ja, wie gesagt, ist eine Klonbanane. Das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach, indem ich die Banane und die Banane gemeinsam irgendwie sich gegenseitig bestäuben lasse, dafür sorgen, dass die Sachen kombiniert werden. Ne? Also quasi, ich glaube, dass auch die Genmodifikation von Bananen, glaube ich, schwieriger ist als bei anderen Sachen. Vielleicht, also ich habe da tatsächlich wenig Ahnung von. Ich weiß bloß, dass momentan ist der Druck nicht groß genug, um die Vorteile der Cavendish-Banane quasi auszuhebeln. Mhm. Vor allem, weil, also, das sind ja Boah, also über Bananen gibt es genug Dokus, die man sich angucken kann, die wirklich schlimm sind. Ne? Also was da alles in Mittel- und Südamerika passiert ist. Aber das sind halt einfach riesige, riesige Strukturen, die in 0, nichts aufgebaut wurden und die da jetzt einfach wirklich am laufenden Band Bananen produzieren. Und da muss schon sehr viel Druck kommen, damit die von dieser Banane, die sehr viel Geld einbringt, erstmal wieder weggehen. Hm. Jedenfalls, und das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, diese Banane wird in Zukunft erstmal nicht im Laden zu kaufen sein. Diese Banane ist ein, so sagen halt die WissenschaftlerInnen das selber, auch wenn es jetzt eine Zulassung gibt, diese Banane ist ein Backup-Plan. Sollte es der Cavendish mal schlecht gehen.
Das ist auch nicht verkehrt. So ein bisschen wie so wie der Seed Vault in Norwegen. Also wo man sozusagen ganz viele Samen gelagert hat und wenn im Notfall irgendwie alle kaputt sind oder so, dass man dann daraus das davon zehren kann und vielleicht.
Ja. Genau. Also ich kann gar nicht genau sagen, warum man das jetzt so gemacht hat. Wahrscheinlich, um halt auch das Siegel zu kriegen, weil das wird ja geprüft. Also diese Zulassungsstelle hat ja wirklich geguckt, die hat gesagt, diese modifizierte Banane ist sowohl vom Geschmack als auch von den Nährstoffwerten quasi ebenbürtig der originalen Cavendish-Banane und hat nach den Prüfungen, die die machen, und die kenne ich nicht, aber keinen negativen Einfluss auf den menschlichen Verzehr. Wobei ich das immer schwierig finde, weil das ja immer auch eine Langzeitstudie braucht. Aber die haben
ja, aber
halt
du meinst ja auch, dass der Einfluss ja auch nicht auf die Aquakulturen und so sein darf und so.
Ja, das ist in dem Fall bei Bananen tatsächlich überschaubar, weil Bananen eben durch Ableger kommen.
Ja.
Da gibt es ja keine,
ach so, ja,
weißt du,
stimmt.
Du verteilst keine Saat, die irgendwie groß irgendwo hingeweht werden könnte oder so.
Ja, stimmt.
Das ist das Besondere bei der Banane. Man kann dementsprechend Bananen halt auch relativ gut eingrenzen, wo die wachsen und wo nicht. Und ja, also das ist schon relativ spannend. Ich glaube halt auch, dass man das halt, ich meine, die haben 7 Jahre lang das getestet. Die haben 7 Jahre lang auf verschiedensten Feldern in Nordaustralien haben die das angebaut und probiert und gemacht. Und die sind jetzt auch noch dabei, weitere Varianten der Banane versuchen hinzukriegen, die halt auch gegen andere Sachen resistent ist. Und es ist so ein bisschen, glaube ich, so auch eine Strategie, um quasi die Message in die Welt rauszukriegen, hey, Länder, die sehr viel vom Bananenhandel abhängig sind, wenn ihr abgesichert sein wollt, dann kauft bei uns die besseren Bananen, die sicherer sind. Ne? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein Gedanke dahinter ist. Ne? Also wenn du die erste Person bist, die halt eine bessere Option hat, ne? Dann wollen die Leute
immer,
natürlich die bei dir kaufen.
Immer dieser Kapitalismus.
It is a capitalism.
It is how it is. Yes. Ja, ich muss ja sagen, Bananen habe ich jetzt in letzter Zeit wirklich lieb gewonnen. Die haben mich so ein bisschen am Leben erhalten, als ich es jetzt sehr stressig war in den letzten Wochen. Und ich habe wirklich jeden Tag, es gab so 2, 2,5 Wochen, wo ich jeden Tag 5 Bananen gegessen habe.
5 Bananen?
Ja.
Das ist viel.
Also, wenn ich das richtig gelesen habe, sind Bananen auch nach den Äpfeln das beliebteste Obst der Deutschen. Und ich glaube, pro Kopf wird 12,6 Kilogramm pro Kopf im Jahr gegessen, glaube ich.
Ja,
da wirst du dann wahrscheinlich drüber.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es war wirklich sowas, es ist unfassbar praktisch. Ne? Die haben ihre eigene Verpackung. Die sind gesund, die geben Energie und machen satt. Wenn du jetzt aber dann keine Zeit hast, irgendwie groß Mittag zu essen oder irgendwie Frühstück oder so, ist irgendwie schwierig, dann sind Bananen halt echt irgendwie der way to go so. Und die haben mich wirklich durch eine sehr stressige Zeit gebracht. Also ich komme da ganz schwierig von weg wieder. Also deswegen
ist noch
sehr schön,
noch
einen
Tipp für dich.
Ja.
Weil ich habe heute oder gestern, ja doch heute, bin ich über eine Studie gestolpert. Ich hatte noch nicht Zeit, die in aller Ruhe zu lesen. Aber es ist eine Studie, die zeigt, dass eine Frucht extrem hilfreich ist, um Gehirnaktivität zu boosten, also nachweislich, also muss ich mal nochmal gucken, aber ich habe es auf einer Seite gefunden, die normalerweise schon auch gucken, wo sie ihre Infos herkriegen und so, und zwar Kiwis.
Ach so.
Tatsächlich sind Kiwis, wenn du anfängst, Kiwis zu essen, kannst du nach 4 Tagen, habe ich so gelesen, wie gesagt, das ist jetzt,
schlauer
ne, da
werden.
Muss man jetzt aufpassen, smarter, konnte man wohl nachweislich quasi mehr Aktivität im Hirn irgendwie nachweisen.
Ich will weniger.
Ja, dann irgendwie Baldrian mampfen.
Nee, es stinkt so sehr. Boah, nee, Baldrian kommt mir nicht mehr ins Haus.
Ach so, ja gut, okay. Das war aber irgendwas anderes bei euch. Das war aber irgendwie.
Nein, das war Baldrian, so. Aber halt. Nee, das war Kräuter.
Flüssige Baldrian.
Der dampft
ja, aber auch als Kräuter. Wie auch immer.
Ja.
Egal, was ich sagen wollte, Bananen sind echt, also mega geil. Also die
Bananenspitze.
Richtig gut.
Ich finde, ich bin auch großer Bananenfan und ich bin auch großer Bananenfan von den Bananen, die man nicht hier in Deutschland kaufen kann, sondern in den Ländern, wo sie halt natürlich wachsen, weil so eine frische Banane, die halt reif am Baum wird, schmeckt einfach anders als Supermarktbanane.
Ja, wir haben ja auch Bananenchips gegessen jetzt.
Ja.
Und die sind nicht süß.
Die sind mega lecker. Ja, aber das sind Kochbananen. Ja. Aber wie auch immer, ich finde tatsächlich das Einzige zu diesen ganz vielen Vorteilen von Bananen, was ein Nachteil ist, ist die Konsistenz.
Ja.
Ich finde irgendwie Banane als Konsistenz so ein bisschen so, Also ich finde, es geht, aber es ist nicht so richtig geil.
Es ist... Ich habe jetzt ja nun wirklich in den letzten Wochen viel Bananen gegessen. Ich kann davon jetzt wirklich berichten. Ganz blöd ist es immer, wenn man viel Bananen in den Mund nimmt. Also wenn man so den letzten, so genau. Das letzte Drittel irgendwie versucht, in eins wegzuessen. Und dann ist die Konsistenz wirklich so, dass man dann echt so einen leichten Wirkreiz dann auch bekommt.
Ja, genau. Also deswegen so ein esse ich Banane gerne nur so in so klein geschnittenen Stücken. Ja.
Stimmt, ich muss Hannah immer so kleine mundgerechte Häppchen hinhalten.
Ja, weil in so eine Banane zu beißen ist irgendwie bleh.
Ja. Und man muss kleine Happen und immer so den letzten Rest schlingen.
Oh, Bananenmilch. Ich liebe ja Bananenmilch, ne?
Ja. Tja, Banane ist wirklich, jetzt haben wir echt fast 20 Minuten über Bananen gesprochen. Ist auch toll.
Ja, ist auch eine tolle Frucht, Mensch.
Ja, mir musst du das nicht sagen. Also die Banane ist wirklich, also.
Ja. Und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal jetzt gerade auf unserem Urlaub zum ersten Mal gesehen, aber ich habe mir Bananenstauden einfach nie besonders angeguckt. Aber da hängt ja dann wirklich unten so ein kleiner Schnödel dran mit so einer riesigen, Blüte. Und das sieht einfach total cool aus.
Ja, das glaube ich.
Es könnte auch ein bisschen aus einem Alien-Film sein, also da könnten auch so Zähne rauskommen. Aber das sieht einfach total cool aus. Naja. So viel auf jeden Fall zu Bananen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit der Cavendish. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir vielleicht so in 30, 40 Jahren auch Bananen-Candy haben, was quasi nach der Cavendish schmeckt, aber es gibt die Cavendish gar nicht mehr als Banane.
Das könnte passieren. Kann ich
mir schon auch vorstellen. Ja. Naja.
Okay.
Aber ich finde die Gros Michel auch besser übrigens. Ne? Findet ihr auch, dass alte Banane besser schmeckt als neue Banane?
Also wenn die Bananenfruchtzwerge mit der Grand Michel sind, dann ja.
Ja, oder diese, ich weiß nicht, ist es von Haribo, diese Bananen?
Ja,
das
diese
sind doch
alten,
die Originalen, die.
Ja. Die zum Beispiel
sind nicht mehr.
Sind, ja.
Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ich finde die bei aktuellen Bananen eigentlich ganz okay.
Ja,
genau,
okay,
aber jetzt kommen wir von Bananen zu Bäumen. Ich finde, das passt ganz gut. Und zwar von Bäumen, die an der Straße stehen. So.
Stopp, erzähl
eine
weiter.
Straße.
Nein, ich wollte das nicht. Nein, es tut mir leid. Ich entschuldige mich bei allen Hörenden.
Aber ich habe mich jetzt mal echt gefragt. Ich war jetzt in der Heimat und da haben wir ganz viel Holz aus dem Wald geholt und wir sind immer wieder in den Wald rein und dann wieder raus und haben das Holz abgeladen und wir sind da ganz viel durch Alleen gefahren, weil auf dem Land in Niedersachsen sind viele Landstraßen, da sind rechts und links Bäume, man fährt da ganz viel durch Alleen. Und ich habe mich dann einfach gefragt, wieso zum Teufel gibt es immer noch Alleen? Das ist doch einfach unfassbar gefährlich, dass einfach einen halben Meter neben der Straße einfach Bäume stehen. Das ist wie, als wenn du irgendwie, weiß ich nicht, du willst irgendwo hinschwimmen und dann packst du dir rechts und links einfach noch Haie hin und hoffst, dass es irgendwie alles sicher ist.
Ja, die Bäume sind relativ inaktiv im Vergleich zu Haien.
Ja, aber du stellst da quasi ja bewusst irgendwie Hindernisse hin.
Ja.
So. Es ist alles ein bisschen komplizierter und hat auch was mit Kultur zu tun und mit Geschichte, aber jetzt erzähle ich euch einfach erstmal, wo Allee herkommt. Also im Französischen, da kommt es her, heißt Allee im Verb gehen, ganz einfach, Allee. Im Nomen heißt es so viel wie Wegeinfassung, was so ein bisschen in die heutige Bedeutung einer Allee vielleicht so ein bisschen kommt. Und Alleen gibt es schon relativ lange, ursprünglich aus dem Mittelalter. Damals hatte man in so architektonischen Gärten, also so Punktgärten oder halt einfach so Gärten, die einfach ein bisschen schöner waren, da hatte man teilweise so Wege, wo rechts und links Bäume standen und das war dann halt eine Allee, wo man durchgehen konnte und da kommt das so ein bisschen her. Die Allee wurde dann immer beliebter, weil sie auch echte Funktionen hatten, also damals. Und zwar war es einfach so, dass durch das Wurzelwerk der Weg einfach so ein bisschen fester wurde und nicht so matschig, wenn es so richtig krass geregnet hat. Also hat einfach so ein bisschen für Stabilität gesorgt. Dann sind Alleen auch sehr gut, wenn es dunkel ist. Oder damals war es halt praktisch, weil du halt nicht unbedingt eine Taschenlampe oder irgendwie ein krasses Licht irgendwie hattest. Und du musstest dann einfach nur bis zum nächsten Baum gucken, wo du dann quasi lang willst. Und dadurch konntest du dich auch im Dunkeln sehr gut fortbewegen. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein Vorteil. Ja, und im Sommer hat es halt auch Schatten zum Beispiel geboten. Also, dass man, wenn es wirklich die Sonne krass schien und es einfach warm war, konnte man da relativ schattig unterwegs sein. So, in Preußen gab es 1750 dann sogar einen Erlass, dass diese Alleebäume einen echten Nutzen haben müssen. Also, dass es dann entweder Obstbäume waren, also Bananenbäume in Preußen eher weniger, aber da eher so, weiß ich nicht, Kirschbäume, Apfelbäume, Birnenbäume, dass die halt einfach so eine echte Funktion haben und einfach auch für die Nahrung der Bevölkerung da sind. Das war ein Beispiel, also diese Obstbäume. Und dann gab es auch viele Kopfweiden, aus denen man diese Weidenkörbe gemacht hat. Mhm. Das war also so ein echter Erlass, dass man gesagt hat, okay, wenn wir schon da irgendwie Bäume hinpflanzen, dann können die ja vielleicht auch nochmal einen echten Nutzen haben.
Ja, spannend.
Ja. Man kennt so Alleen auch oft von so Prachtstraßen vor Schlössern. Also es gibt ja oft so Landhäuser teilweise auch oder echte Schlösser. Mhm. Auch in Großbritannien ganz viel. Das war dann aber einfach wirklich nur Protz und Schönheit und Dekadenz, dass man doch sich so lange Wege leisten kann, wo dann ganz viele Bäume rechts und links stehen. Und Napoleon Bonaparte hat in Europa auch ganz viele Alleen pflanzen lassen oder Bäume an Straßen, sodass du halt Alleen hast, damit die Soldaten einfach ein bisschen Schatten haben, wenn die halt durch die Lande ziehen und da unterwegs sind. So, das ist also
das
wirklich
ja nett und zuvorkommend.
Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen, also ja, das dauert natürlich, bis du so einen Baum richtig in der richtigen Größe hast, aber Napoleon hat wahrscheinlich auch irgendwie sehr langfristig gedacht. Also das ist, die Allee ist eigentlich wirklich eine sehr historische Art, irgendwie Bäume zu pflanzen und Wege zu nutzen. Aber heutzutage ist der Nutzen von so einer Allee wirklich begrenzt. Also man kann sich das vorstellen, dass natürlich das so ein bisschen das CO2 bindet, was durch Verbrennermotoren entsteht, so ein bisschen gebunden wird und auch die Feinstaubbelastung wird dadurch ein bisschen reduziert. Aber zu viel Feinstaubbelastung ist für die Bäume halt auch nicht gut, weil die darunter auch einfach leiden. Und da enden dann auch schon die Vorteile oder den Nutzen.
Nee?
Hast du noch welche?
Nee. Innerstädtisch gibt es auch Alleen.
Okay. Ja, okay.
Und die innerstädtischen Alleen sind extrem wertvoll für unser Klima in der Stadt, weil die Temperatur sehr, sehr krass senken.
Ja.
Also nachweislich um mehrere Grad. Und insofern sind die Alleen innerstädtisch sehr nützlich.
Das stimmt. Das genau.
Wobei es ja nicht zwingend so eine geradlinig durchgeplante Allee sein muss.
Nein, das sind grundsätzlich Bäume innerstädtisch, aber es kommt halt häufig auch in Form von Alleen vor.
Ja.
Genau, nee, das stimmt. Genau, das hatte ich jetzt gar nicht so richtig im Blick. Ich habe mich eigentlich mehr so auf diese langen Landstraßen konzentriert. Mhm. Aber da merkt man vielleicht auch den Unterschied, wo wir herkommen.
Wo man groß geworden ist, ja, das stimmt. Ja.
Nein, aber das stimmt. Also auch allgemein Alleen in Städten und oder Begrünung in Städten ist natürlich nochmal genau diesen Aspekt auf jeden Fall. Innerstädtisch sind diese Bäume an Straßen aber nicht so gefährlich. Also in Städten hat man halt selten eine hohe Geschwindigkeit, dass man dagegen fährt. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, dann auch schon bei den Nachteilen. Also erstmal witterungsbedingt, wenn es halt krass schneit oder so, dann hat man halt Schneebruch, nennt sich das, dass dann die Äste so schwer werden, dass es dann einfach runterfällt. Oder auch wenn Sturm ist, dann hast du halt Sturmschäden. Aber die größte Gefahr von Alleen oder von Straßen, an denen rechts und links auf Landstraßen, wo Bäume stehen, ist halt einfach wirklich, dass man da mit dem Auto gegenfährt. Es ist jetzt so, von 1995 bis 2013, ich habe leider keine richtigen aktuellen Zahlen gefunden, da sind 23.500 Leute gestorben, weil sie mit einem Baum kollidiert sind. Und das sind knapp 600 Leute pro Jahr. Und das ist schon echt krass. Also das ist wirklich ein Faktor über eine längere Zeit. Und deswegen ist es halt auch wirklich so, dass Alleen eigentlich wirklich gefährlich sind und es mittlerweile diese Landstraßen, die Alleen sind, auch immer weniger gibt, weil es auch ja bestimmte Regeln gibt, wenn man jetzt Bäume an Straßen pflanzen möchte.
Was lernen wir daraus? Weniger Autofahren, mehr Zugfahren.
Das auch, genau, passiert eigentlich.
Mehr Bäume pflanzen, mehr Zugfahren.
Genau, einfach die Straßen vielleicht einfach zurückbauen und die Bäume einfach stehen lassen, dann haben wir wieder so schöne Alleen wie früher, wo man dann irgendwie schön spazieren gehen kann über die Lande. Aber die neuen Regeln.
Wenn du mit dem Pferd reitest, hast du auch kein Problem.
Naja, also, naja, kannst du schon auch gegen den Baum
reiten.
Ja,
aber das dein Pferd wird nicht so dämlich sein, gegen den Baum zu reiten.
Es gibt schon auch dämliche Pferde.
Naja.
Das gibt's aber die meisten.
Das ist ein suizidales Pferd dann.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man jetzt eine bestehende Allee neu bepflanzen möchte, dann müssen die 4,50 Meter von der Straße entfernt sein, also ein gutes Stück.
Mhm.
Und wenn man jetzt eine neue Straße ja, baut oder neu bepflanzen möchte, dann müssen die sogar 7,5 Meter davon entfernt sein. Also echt wirklich weit weg und die Gefahr dadurch sinkt halt auch wirklich, sodass es insgesamt einfach ein bisschen sicherer wird, wenn man über Landstraßen fährt. Wie viele Straßenkilometer Alleen sind, das kann man nicht genau sagen, weil es dafür einfach kein zentrales Register gibt, wo man quasi einfach so gucken kann. Es werden aber auf jeden Fall weniger und dementsprechend wird der Straßenverkehr dann auch oft auf Landstraßen so ein bisschen sicherer. Auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt, dass Alleen eigentlich wirklich eher gefährlich sind und eigentlich keinen echten Nutzen haben. Aber sie sehen eigentlich auch wirklich manchmal ganz schön aus. Also wenn es wirklich so richtig, wenn so Sommer ist und man dann einfach schön mit dem Auto über die Landstraße fährt.
Sieht mega schön aus, finde das richtig schön.
Ja, und wenn die dann noch so gerade so frische, saftige Blätter haben.
Mhm.
Ja, aber
auch im Herbst sieht das voll schön aus.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, ja. Was ich noch sagen wollte, es sind aber ja nicht nur die Bäume gefährlich. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, also Leitplanken zum Beispiel sind ja nicht umsonst aus so Alu oder Metall oder was auch immer. Also, was auch immer. Die sind damit, die halt eben nicht so eine harten Pflomfer sind, wenn dagegen gefahren wird.
Ja,
und dann gibt es aber genug Straßenbegrenzungen, die halt einfach so Beton begrenzt sind. Und dann denke ich mir, fahr halt mal mit deinem Auto mit 100 Stundenkilometern gegen so einen Betonpfeiler.
Ja.
Da, auch gute Nacht, ne? Also
ja, so Leitplanken, die haben auch extra, also die sind ja extra so ein bisschen wabbelig, damit die halt
ja,
so
genau.
ein bisschen die Energie absorbieren so ein bisschen. Und wenn du halt gegen so einen Baum fährst, der bleibt halt einfach stehen und da bewegt sich gar nichts.
Ja, wenn du gegen
so
Beton fährst, aber halt
ja,
auch.
Ja. Nee, genau, ja, das ist, wie gesagt, das ist das gleiche Phänomen. Also deswegen, ja, mal gucken, wie man den Straßenverkehr noch sicherer machen kann, aber am besten einfach
nicht Autofahren.
Einfach, genau, einfach.
Ja. Ich habe gerade gedacht, wenn man jetzt neben Straßen eigentlich keine Bäume mehr pflanzen soll, außer mit großem Abstand, dann ist ja dieser Streckenabschnitt hinter Köln Richtung Norden.
An den habe ich auch gedacht.
Die heißt das Straße der Bäume oder so?
Ja, wo für jedes Jahr ein anderer
Baum.
Der Baum
des Jahres quasi
ist, ne?
Gepflanzt wird, ne?
Ja.
Ja. Ja, aber das ist ja hinter einer Leitplanke.
Ja, und auch so ein bisschen
den Hang so ein bisschen hoch und an einer Autobahn und nicht an einer Landstraße. Ob das einen Unterschied macht, frag mich nicht.
Ja, aber ich glaube, da gibt es dann doch mal andere Regeln.
Und das zählt
Regeln,
auch nicht als Allee, weil die sind auch noch so klein.
Ja, es ist keine Allee, ist ja auch nur, oder wobei, ist doch, nee, ist keine Allee, vergiss es.
Nee, also nein, aber das stelle ich mir auch interessant vor, eine Autobahn als Allee, also so richtig, richtig ganz, ganz große Bäume, das wäre.
Naja.
Also ich finde zum Beispiel in den Niederlanden hat man ja die Autobahn so als Alleen aus Straßenlaternen.
Ja,
und
das
wenn du
auch
dagegen fährst, hast du auch ein Problem.
Ja, das stimmt.
Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass so Laternen eher nachgeben
als
Bäume.
Ein Baum.
Wenn du
ja,
so einen Baum
sein.
Hast, das ist wirklich mit Verwurzelung, mit allem drum und dran. Also, das
aber
sind auch
die
immer.
In den Niederlanden haben sie auch die Höchstgeschwindigkeit angepasst.
Das stimmt. Auf ziemlich niedrig.
Tja, da kommen wir, glaube ich,
aber
in Deutschland.
Aber das wird es in Deutschland nicht geben.
Da kommen wir, glaube ich, nicht hin, ey. Das. Anderes Thema, anderes Thema.
Ich habe mich aber auch gefragt, ob Alleen nicht auch ein bisschen deswegen entstanden sind, weil man musste ja teilweise auch einfach durch Wälder durch und dann hat man halt so Schneisen in Wälder gemacht und dann ist das ja wie eine Allee, die aber noch weitergeht.
Und aber das zählt das
auch
dann noch als Allee?
Nee, das ist keine Allee.
Genau,
ich auch
also
sagen,
weil nur weil Bäume rechts und links stehen, ist es, glaube ich, keine Allee, weil wenn da ein ganzer Wald folgt, fährst du halt durch den Wald.
Genau, es müssen einzelne Bäume sein, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, ist halt
danke,
so.
Stimmt.
Ja. Du fährst halt durch den Wald, ja.
Ja, was denn?
Ja, da hast du direkt.
Aber das ist ja genauso gefährlich.
Ja,
ja, klar.
Na klar, natürlich, aber das ist was anderes. Also das
das ist
also,
was anderes,
ja,
weil da sind die Bäume ja schon vorher gewesen. Das ist halt der Unterschied wahrscheinlich.
Ja, und Alleen sind auch meistens wirklich alte Straßen. Also das ist so, du hast dann halt deine Straße und du würdest ja dann ja nicht, wenn du zwischen Orten fährst, irgendwie einfach, weil es doof ist, dann irgendwie rechts daneben irgendwie eine Straße auf der gleichen Entfernung sozusagen machen. Und dann hast du quasi immer du hast immer diese Bäume rechts und links dazwischen und dann machst du halt die Straße.
Okay, also ich gebe es zu. Ich habe bisher nicht dran gedacht, dass Alleen gefährlich sind. Ich fand es immer ganz schön und ich habe die immer als eine Art natürlichen Schutzschild gesehen, wenn ich joggen war in der Nähe von der Straße, weil ich dachte, so, bevor die mich erwischen, die Autos, die zu schnell sind, fahren die erstmal gegen einen Baum.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich glaube, damals haben die damals nicht gedacht. Also das,
ich habe gerade irgendwie gedacht, so, wenn in Preußen halt so Obstbäume gepflanzt werden mussten und dann fallen da die ganze Zeit dir die Äpfel irgendwie aufs Auto drauf. Also,
aufs Auto.
Also es ist halt auch richtig blöd.
Ja, voll geil, wenn du an so einer Kutsche vorbeifährst, zack, direkt in die Hand.
Ja, ja, mit der Kutsche okay, aber ja, mit dem Auto, also ich weiß nicht. Ehrlich. Es regnet Bananen.
Ja.
Gut. Gut. Erstmal nach der Folge erstmal einen Obstsalat.
Ich habe noch 4 Bananen zu Hause. Es ist aber, muss morgen früh tagsüber.
Weißt du, wenn ich, jetzt älter und vernünftiger geworden wäre, hätte ich gesagt, weißt du, was jetzt geil wäre? Diese kleinen Dosen mit so Obstsalat, mit so gesüßten Obststückchen drin.
Das ist manchmal sehr, sehr lecker. So richtig,
ja,
richtig
und dann,
krass gezuckert.
Und dazu so Sprühsahne obendrauf.
What?
Aber, ja, ey, früher war eine andere Zeit. Ich würde das heute auch nicht mehr machen.
Du hast von mir gelernt, ne? Kulinarisch meine ich.
Weiß ich nicht.
Also ich finde, das ist schon kulinarisch. Ja, ja. Wie sagt man kulinarisch?
Kulinarisch
ist das schon, also
anspruchsvoll.
Gezuckerte Frucht, das sind, und Schlagsahne.
Cool. Schon, ja. Obst, gesund. Ne?
Hast du heute schon
Sahne
Obst gegessen?
Ist quasi Milchbutt, ja, genau.
Ob ich heute schon Obst gegessen habe? Wenn ich so drüber nachdenken muss. Also auf dem Burger, den ich hatte.
Nee. Also, dann essen wir gleich noch ein Obst, ne?
Okay, wer isst denn ein Obst? Aber nicht
nämlich
aus der Dose.
Wir haben nämlich die Regel dieses Jahr, jeden Tag ein Obst.
Banane haben wir aber gerade nicht da.
In diesem
okay.
Sinne.
Schön, dass wir wieder da sind. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Denkt an die Bananen.
Ja, esst vielleicht auch mal eine Banane. Das ist wirklich gesund und lecker.
Ja.
Die und Folge heißt übrigens Alle Banana.
Bananale? Banale?
Bananale?
Bananalena Baerbock? Okay. Bananalena Baerbock finde ich zwar gut, aber das überlegen wir uns noch. So, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf Wiedersehen.
Danke, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. Bye. Raus aus dem Haus und aus dem Haus.
Raus und Mausen, Nasen, Schnauzen. So. Du bist so schlau.
Ja. Danke.
Das ist keine Ahnung. Du hast da schon recht.
Oh, und gekackt hat der Kater auch noch. Bananalena Pärbock wegen
Pär wegen Birne. Ja.
Ja.
Ich dachte wegen Pär Steinbrück.
Ein Glück haben wir das noch. Haben wir das noch drin? Ein Glück haben wir das noch.
Das ist so doof.
Dennis, da habe ich den noch drin, ey. Ja. Pär Steinbrück. Ach so.